Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Am 22. Mai 1992 haben die Vereinten Nationen das Übereinkommen über die biologische Vielfalt verabschiedet. Deshalb ist dieser Tag heute Internationaler Tag der Artenvielfalt. Bei Umwelt und Verbraucher geht es heute ausführlich um dieses Thema. Wir sagen Ihnen, warum es Großaffen in Kamerun immer schwerer haben. Und wir werfen einen Blick in den Nationalpark Doñana in Spanien, der unter anderem unter Wassermangel leidet. Außerdem geht es um die Frage, ob die Klimaerwärmung die Windstärken in Deutschland beeinträchtigt und damit die Windkraft, und im Verbrauchertipp um die rechtlichen Folgen einer Verlobung. Zunächst aber zu einem anderen Thema mit Bezug zur Biodiversität, zur Tagung der Landwirtschaftsministerinnen und Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern. Sie reden heute darüber, wie die veränderte EU-Agrarpolitik in Deutschland umgesetzt werden soll. Die Europäische Union will ja unter anderem die Bäuerinnen und Bauern nicht mehr dazu verpflichten, einen Teil ihrer Flächen brach liegen zu lassen, um Raum für die Artenvielfalt zu lassen. Auch in anderen Fragen ist sie in Bezug auf die umweltverträgliche Wirtschaftsweise auf dem Acker protestierenden Landwirten entgegengekommen, und dies muss jetzt in nationales Recht umgesetzt werden. Frage an unsere Agrarexpertin Jule Reimer: Was genau besprechen die Ministerinnen und Minister der Länder heute mit Cem Özdemir?
Die Länder besprechen ein Absenken der Umweltstandards, die Voraussetzung sein sollten, um diese pro Hektar ca. 280 Euro Subventionen zu bekommen. Das sind Auflagen, zum Beispiel Brachflächen in den Feldern zu schaffen, als Rückzugsräume für Tiere, Hecken stehen zu lassen, was übrigens auch der exakten Empfehlung von Agrarökonomen und Umweltwissenschaftlern entspricht. Und die EU-Kommission ist angesichts der Bauernproteste und wohl auch angesichts der Europawahl da komplett zurückgerudert. Und bei der Sonderagrarministerkonferenz von Bund und Ländern geht es heute um die Umsetzung in deutsches Recht und inwieweit Landwirte vielleicht mit höheren Zusatzzahlen gelockt werden können, freiwillig zum Beispiel mehr Brachen einzurichten oder weniger Dünger zugunsten der Umwelt einzusetzen, was eben mit einem gewissen Ertragsverzicht einhergehen kann.
Umweltauflagen fallen weg. Was macht das mit der Artenvielfalt?
Also abgewickelt werden bestimmte Standards des guten landwirtschaftlichen ökologischen Zustands von Agrarflächen. Das sind sogenannte Glötzbestimmungen. Da geht es zum Beispiel darum, dass eigentlich eine bestimmte Menge von Grünland für ganz Deutschland dauerhaft erhalten werden muss und nicht zum Acker umgebrochen werden soll. Grünland, wenn es nicht überdüngt ist, bietet eben mehr Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Es nimmt bei Starkregen mehr Regen auf. Konventionell bewirtschaftete Äcker können eben im Fall von schweren Regenfällen oder bei Hochwasser dann Pestizide in die Bäche bringen. Das Grünland bindet mehr CO2. Das heißt, wenn wir weniger Grünland haben, mehr Äcker, dann würde der Treibhausgasausstoß in der Landwirtschaft steigen. Und wir wissen ja, eine Wechselwirkung, also Klimaerwärmung beeinträchtigt wiederum auch die Artenvielfalt.
Der Deutsche Bauernverband war für den Wegfall von Auflagen, unter anderem, weil er die Freiheit der Bewirtschaftung des Landes eingeschränkt sah und weil er hohe bürokratische Lasten für die Landwirtschaft befürchtete. Wie stichhaltig sind solche Argumente?
Also die Freiwilligkeit der Maßnahmen muss man ja rückblickend gucken. Das hat ja nicht geklappt. Also früher gab es eben diese EU-Subventionen ohne Auflagen. Es gab mal dann in der Zwischenzeit die Pflicht zur Brache. Das nannte sich damals Stilllegung wegen Überproduktion. Und Wissenschaftler können nachweisen, als diese Stilllegungsflächen dann wieder in die Produktion genommen wurde, hat der Rückgang der Artenvielfalt wieder stark zugenommen. Die Einkommen zum Beispiel als Argument, die haben sich extrem gut entwickelt. 2 Jahre hintereinander hatten die Landwirte im Durchschnitt Steigerungen um 40%. Insbesondere große Betriebe haben daraufhin eine Reihe Subventionsangebote mit Umweltauflagen gar nicht mehr in Anspruch genommen. Aber es kämpfen eben auch viele kleinere Betriebe, die weniger gut dastehen. Und diese Einnahmen, die unterliegen Schwankungen. Die Milchbauern haben nochmal ganz besondere Probleme. Die sind an Molkereien gebunden, die ohne beim Preis mitreden zu können. Und das, was jetzt an Absenkung von Umweltauflagen beschlossen wurde, das ist jetzt auch wichtig, das trage gar nicht zum Bürokratieabbau bei. Das hat der Agrarökonom Norbert Röder vom Staatlichen Thünen-Institut analysiert.
Dann gibt es noch das Argument der Ernährungssicherheit, was die Landwirtschaft anführt. Wie stichhaltig ist das? Wird die Ernährungssicherheit durch Umweltauflagen beeinträchtigt?
Nein, eben nicht, sondern im Gegenteil. Der Zusammenhang ist ja eher ein anderer, dass wir eine große Vielfalt oder dass Artenvielfalt letztendlich Ernährungssicherheit liefert, weil das ein großartiger Genpool der Natur ist, auf den man zurückgreifen kann, wenn diese Handvoll Weizensorten etc., die wir nutzen, plötzlich von irgendeiner Krankheit befallen wird. Abgesehen davon, Ernährungssicherheit ist in der Europäischen Union gegeben. Deutschland ist viertgrößter Agrarexporteur weltweit nach USA, Niederlande und Brasilien. Wir sind auch ein großer Importeur, aber das ist mehr, weil wir das ganze Jahr über Tomaten und Ananas essen wollen. Und die Hungergebiete der Welt, die werden also nicht unbedingt mit teurem europäischen Weizen beliefert.
Artenschwund ist wissenschaftlich genauso unstrittig wie die Klimaerwärmung. Warum fällt es hier so schwer, Konsequenzen zu ziehen?
Also das eine ist, das Ausmaß ist viel komplexer, viel schwerer zu bestimmen. Und beim Klima haben wir mittlerweile einen CO2-Preis. Wir können CO2-Ausstoß messen. Und der Vorschlag der Wissenschaftler ist jetzt, dass man im Bereich der Artenvielfalt den Flächenverbrauch als Maßstab einführen sollte, inwieweit wir uns Artenvielfalt schädigend verhalten.
Jule Reimer war das zur Tagung der Agrarministerinnen und Minister von Bund und Ländern. Herzlichen Dank. Menschenaffen sind die nächsten Verwandten des Menschen. Wir haben gemeinsame Vorfahren. Die Entwicklungslinien von Gorillas, Schimpansen und Menschen trennten sich erst vor ungefähr 6 Millionen Jahren. Heute allerdings sorgt die Ausbreitung des Menschen dafür, dass in Afrika die Affen in immer größere Nöte geraten. Sie leben vorzugsweise in unberührten Regenwäldern und davon gibt es immer weniger. Kamerun gehört zu den Ländern, in denen noch Menschenaffen vorkommen. Susanne Lettenbauer war für uns dort und schildert, wie es ihnen geht.
Zur Fütterungszeit herrscht lautes Geschrei im Park von Mifu. Das 1000 Hektar große Schutzgebiet für Großaffen in Südkamerun, 2 Autostunden von der Hauptstadt Yaoundé entfernt, ist derzeit Heimat von gut 120 Schimpansen, Gorillas und den Meerkatzenähnlichen Mandrills. Und fast täglich müssen die 50 Mitarbeiter neue, verletzte oder verwaiste Tiere aufnehmen. Wir kümmern uns vor allem um Schimpansen. Aber hier in Südostkamerun, in Mifu, sind wir die größte Schutzstation für die Flachland- und gefährdeten Cross-River-Gorillas. Parkmitarbeiter Jogaveda erlaubt Besuchern nur mit Schutzmaske den riesigen Wald zu betreten. Obwohl die Verluste unter den als Menschenaffen durch die Corona-Pandemie ebenfalls gefährdeten Gorillas gering waren, herrschen noch immer strenge Vorschriften. Hauptsächlich beeinträchtigt wurden die 8 Familienverbände in den weiträumigen Gehegen nicht durch das Virus, sondern durch die Lockdowns. Keine Besucher, keine Spenden, keine Hilfe für verletzte Tiere. Tatsächlich ist es nicht so einfach zu erklären, warum es immer weniger Großaffen im Kongo-Becken gibt, ob es am illegalen Handel liegt, an Viruskrankheiten, an den Wilderern oder an allem zusammen. Alle aktuellen Studien zeigen, es gibt immer mehr Verluste. Der Südafrikaner Aaron van Blake ist Ansprechpartner für lokale Umwelt- und Naturschützer, die Fundtiere in den Park Mefu bringen wollen. Seine Organisation Ape Action Africa kennt nicht nur die Situation in Zentralafrika, sondern auch im südlichen Teil des Kontinents. Die Populationen im Kongo-Becken seien anders wie in den Savannen Südafrikas durch den undurchdringlichen Regenwald schwerer zu schützen.
Yeah, definitely. There's more and more pressure.
Natürlich gibt es hier immer mehr Siedlungen in den Wäldern, Brandrodungen und Plantagen, weil die Bevölkerung so schnell wächst. Und die Menschen haben keine andere Wahl, als in die Naturschutzgebiete auszuweichen. Sie leben dort von der Natur und dazu gehört auch das Essen von wilden Tieren.
Is a big challenge.
Die Bestände an Wildtieren sind drastisch zurückgegangen in Kamerun. Bushmeat wie Pangolins und auch Großaffen gehören zur täglichen Nahrung. Der Weiterverkauf der Affenschädel ist dann noch ein guter Zuverdienst, denn die Nachfrage aus dem Ausland steigt. Die Schädel von kleinen Primaten gibt es ab 30 bis 50 Euro. Für Schimpansen liegt der Preis zwischen 800 und 1000 Euro, gut das Dreifache eines Monatsgehalts. Der internationale Handel mit Affenschädeln und Skeletten hat in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen. Im Mai 2022 entdeckten Zollbeamte in Frankreich über Monate hinweg zahlreiche Primatenschädel in Postpaketen, die vor allem aus Kamerun kamen. Schädel von Schimpansen, Mandrills und den nur in Kamerun vorkommenden roten Stummelaffen. Trotz strenger Bestimmungen der Kameruner Regierung und verschiedenen Schutzkategorien für die einzelnen Arten fehlt es an der Umsetzung der Vorgaben, sagt Jama Kamini, Mitarbeiter der Organisation Green Development Advocates, GDA. Es gibt wirklich viele Projekte zum Schutz der Biodiversität. Es steht im Schulplan, aber wenn die Menschen Hunger haben, dann jagen sie. Wenn ihre Familie nichts zu essen hat, jagen sie. Da helfen auch keine Umweltschutzmaßnahmen. Man muss ihnen Alternativen bieten, sonst hört das nie auf. Nach Drogen, Waffen und Menschen ist der illegale Handel mit geschützten Arten trotz aller Bemühungen einer der profitabelsten. Mit Gewinnen zwischen 8 und 20 Milliarden Euro pro Jahr hat der französische Zoll errechnet. Eine Auswilderung der geretteten Großaffen in spezielle Waldregionen sei deshalb überhaupt keine Alternative, betont Tierschützer Van Blerk. Was wirklich dramatisch ist, ist der Bevölkerungsdruck durch die Siedlungen. Es gibt fast überhaupt keine unberührten Wildregionen mehr in Kamerun. Und wo noch Affen leben, können wir unsere Geretteten nicht aussetzen, weil sie nicht akzeptiert werden würden von den anderen Primaten, Familienverbänden. Die Allianz für die Erhaltung der Menschenaffen in Zentralafrika, GSAC, hat jetzt begonnen, den Bewohnern des Regenwaldes alternative Einkommensquellen aufzuzeigen, um die Wilderei der Menschenaffen einzudämmen. Im Wald des Dja-Nationalparks östlich von Mefu sollen sie mit dem Anbau von Kakao ihre Existenz sichern können. Der aktuell hohe Kakaopreis kann also beim Schutz der Großaffen eine wichtige Rolle spielen.
Über die Lage von Affen in Kamerun war das Susanne Lettenbauer. Wenn Sie Erdbeeren kaufen, dann ist es gut möglich, dass die aus Spanien kommen. Vor allem frühe Erdbeeren kommen von dort. Bei uns in Deutschland werden sie ja deutlich später reif als im sonnigen Spanien. Das wichtigste Anbaugebiet für spanische Erdbeeren liegt ganz im Süden, in Andalusien. Dort befindet sich auch ein wichtiger Nationalpark, das Feuchtgebiet Doñana. Viele Vogelarten leben dort oder halten auf ihrem Durchzug eine Rast, aber auch seltene Tier- und Pflanzenarten sind in der Doñana zu finden. Unter anderem der Anbau von Erdbeeren droht dieser Region jetzt buchstäblich das Wasser abzugraben und das beeinträchtigt auch schon den Tourismus, einen anderen wichtigen Einnahmezweig der Wirtschaft in Andalusien. Mehr dazu von Simon Berninger.
Bello Flamenco?
Mira. Patrick González steht mit einer Gruppe Vogelbegeisterter an einer Wasserstelle voller Flamingos im südspanischen Nationalpark Doñana. Die 38-Jährige ist Tourguide bei Naturanda, einem Reiseveranstalter, der Tagesausflüge in das rund 55 Hektar große Refugium für tausende Vogelarten anbietet. Aktuell lohnt sich der Ausflug für Vogelbegeisterte. Noch.
A lot of rain the last week.
Yes, the week before.
Yeah, yeah. It's normal in spring. Yeah, now it's green and with water.
Letzte Woche hat es viel geregnet. Das ist ja eigentlich auch normal im Frühling, sodass es hier grün und voller Wasser ist. Im Sommer dagegen fragen die Touristen auch nach den Flamingos. Wo sind sie denn? Ja, hier nicht. In Holland oder in Afrika oder sonst wo. Aber nicht hier. Wir hatten ja 50 Grad im letzten Sommer. Da gleicht's hier eher einer Wüste. Alles braun und die Luft ist trocken. Und es werden immer mehr Tage mit Hitze und wenig Regen.
There are more days with hot. With less rain.
Damit trocknet eines der wichtigsten Feuchtgebiete in Europa regelrecht aus. Ein Grund ist der Klimawandel, infolgedessen es immer seltener regnet, sagt Maria Egea, die seit fast 20 Jahren für und in dem Nationalpark unter Hoheit der andalusischen Regionalregierung arbeitet.
The problem is that if it doesn't rain, the spring water is too low.
Das Problem ist, wenn es nicht regnet, dass das Grundwasser zu niedrig ist. Die Lagunen trocknen aus und sind für immer verloren. Und als wäre das allein nicht schon schlimm genug, wird zusätzlich auch noch Wasser für die Landwirtschaft abgezapft. Auch Wasserentnahmen aus Menschenhand sind also schuld daran, dass der Doñana Nationalpark zunehmend auf dem Trockenen sitzt. Auch dafür nahm die IUCN den Nationalpark zuletzt von ihrer grünen Liste der gut gemanagten Naturschutzgebiete. Das war zu erwarten. Das IUCN-Ranking ist ja nur die konsequente Folge unseres umweltschädlichen Wasserverbrauchs und des Verlusts an Lebensräumen. Der Biologe Eloy Revilla ist Direktor der Estación Biológica de Doñana, einer Forschungseinrichtung in Sevilla unter Hoheit der spanischen Zentralregierung in Madrid. In dem Nationalpark selbst ist Landwirtschaft zwar verboten, aber nicht im unmittelbar angrenzenden Umland, wo etliche Erdbeerplantagen bewässert werden, mit Grundwasser, dessen Entnahme sich freilich auch negativ auf den Nationalpark auswirkt. Statt dem Einhalt zu gebieten, wollte die andalusische Regionalregierung illegal errichtete Brunnen sogar per Gesetz nachträglich legalisieren. Dabei argumentiert auch Eloy Revilla mit der wirtschaftlichen Prosperität der Region, wenn er gegen die enormen Wasserentnahmen im Doñana-Umland das Wort ergreift. Der Wasserbedarf ist sehr viel höher als das, was uns der Klimawandel an Wasser überhaupt noch übrig lässt. Und verlieren tun beide, die Umwelt und die Wirtschaft. Es ist einfach falsch zu meinen, wir müssten uns für wirtschaftliche Erträge oder den ökologischen Erfolg entscheiden. Der Wasserhaushalt betrifft zuerst die Umwelt und dann auch die Landwirtschaft. Wir sehen ja jetzt schon, dass das noch verfügbare Wasser nicht mal für den Erdbeeranbau reicht. Schon Mitte 2021 hatte der Europäische Gerichtshof Spanien wegen der ausufernden Grundwasserentnahme in der Doñana-Gegend verurteilt. Erst Ende 2023 konnten sich Zentral- und Regionalregierung dann auf einen Kompromiss im Streit um die regionalen Wirtschaftsinteressen einerseits und die nationalen wie internationalen Umweltinteressen andererseits einigen. Landwirte, die von wasserintensivem Anbau ablassen, werden entschädigt. Dafür hat die Zentralregierung 1,4 Milliarden Euro investiert, die auch in Renaturierungsprojekte fließen sollen. Im Gegenzug hielt die Regionalregierung die Gesetzesnovelle zurück, die illegale Brunnen legalisiert hätte. Allen voran profitieren aber freilich die Flora und Fauna, wenn sich künftig der Wasserhaushalt im Doñana-Nationalpark erholt. Das sichert dann auch eine ganz andere Einnahmequelle, ist Eloy Revilla überzeugt. Für den Tourismus ist es ein Bärendienst, wenn wir weiter an Flora und Fauna einbüßen. Keiner will eine trockene Gegend besuchen, sondern möglichst viele Tiere beobachten können. Alles andere ist das Aus für den Ökotourismus.
Aus Andalusien berichtete Simon Berninger. Die Windkraft soll die Stromerzeugung klimafreundlicher machen und damit die Erderwärmung abbremsen helfen. Allerdings, was macht eigentlich das wärmer werdende Klima mit dem Wind? 2021 war zum Beispiel ein besonders windarmes Jahr, die Windräder drehten sich deutlich langsamer. Wird das ein Trend, wenn es noch wärmer wird? Jasmin Appelhans ist dieser Frage nachgegangen.
Renate Hagedorn vom Deutschen Wetterdienst gibt Entwarnung. 2023 war demnach das windreichste Jahr seit 2007.
Das bestätigt uns, was auch schon im Jahr 2022 absehbar war. Das heißt, die Befürchtungen treffen nicht zu, dass wir nach dem windarmen Jahr 2021 hierzulande mit grundsätzlich abnehmenden Windgeschwindigkeiten rechnen müssen.
Ganz so einfach ist das allerdings nicht, sagt Patrick Ludwig vom Karlsruher Institut für Technologie. Er ist Meteorologe und forscht zu zukünftigen Windverhältnissen in Deutschland und Europa. Denn sowohl ein Flautejahr wie 2021 oder ein sehr windreiches Jahr wie 2023 haben allein noch keine Aussagekraft.
Ein einzelnes Jahr gibt uns natürlich noch überhaupt keine Information über irgendwelche langfristigen Trends oder langzeitlichen Trends. Das heißt, wenn wir jetzt ein Jahr mehr oder weniger Wind hatten, können wir natürlich überhaupt keine Aussage da machen, ob das jetzt allgemeingültig ist, ob wir da schon einen Trend für die Zukunft sehen.
Der Deutsche Wetterdienst sieht aber auch beim Vergleich mit älteren Daten bis 1950 kaum Veränderungen in der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit. Und auch Patrick Ludwig ist vorsichtig zuversichtlich. Denn bei allen relativen Unsicherheiten sagten verschiedene Studien und Ansätze zumindest alle aus,
dass die Änderungen, was den mittleren Wind angeht in Deutschland, eigentlich relativ gering ausfallen werden.
Das gilt allerdings nur für die durchschnittliche Menge an Wind in einem Jahr. Über das Jahr verteilt wird es schon Unterschiede geben.
Das heißt, wir werden wahrscheinlich im Winter mehr Wind haben und im Sommer dafür weniger Wind haben, was sich im Mittel allerdings wieder ungefähr auf die gleichen Windgeschwindigkeiten kommen werden.
Das bestätigt auch der Deutsche Wetterdienst. Für den Umstieg auf erneuerbare Energien ist das nicht zwangsläufig ein Problem. Denn zwar könnte im Sommer teilweise so wenig Wind sein, dass die Turbinen gar nicht anspringen. Aber
dadurch, dass wir im Sommer natürlich deutlich mehr Sonne haben, haben wir dann eigentlich ja die Chance, den fehlenden Wind durch mehr Sonnenenergie oder die Ausnutzung der Sonnenenergie zu kompensieren.
Und auch, dass es im Winter mehr Wind geben wird, stellt für die Windindustrie nicht notwendigerweise ein Problem dar. Denn zwar werden Windturbinen bei Sturm oder Orkan abgeschaltet, um eventuelle Schäden an den Anlagen zu verhindern. Mehr Wind bedeutet aber nicht notwendigerweise auch mehr Stürme. Denn bei der zukünftigen Windentwicklung laufen zwei Prozesse quasi gegeneinander. Zum einen werden zwar in ungefähr 10 bis 15 Kilometern Höhe Temperaturunterschiede zunehmen. Dadurch können einzelne Stürme zukünftig stärker werden. Weil aber der Temperaturunterschied zwischen dem Äquator und den Polen nicht mehr so groß ist, wird es auch in Deutschland seltener überhaupt zu Stürmen kommen. Die Zeiten, in denen die Windturbinen wegen des Sturms abgeschaltet werden müssen, könnten also sogar abnehmen. So sieht auch Renate Hagedorn vom Deutschen Wetterdienst trotz Klimawandel und weniger Wind im Sommer die Energiewende nicht als gefährdet an. Dadurch, dass auch offshore, also auf See, die Windgeschwindigkeiten insgesamt stabil waren, war auch das Jahr 2023 nicht nur ein Erfolg für die Photovoltaik, sondern auch für die Windkraft.
Dieser, man kann sagen, meteorologische Rückenwind hat neben dem Ausbau der Windkraft auch dazu beigetragen, dass die Bruttostromerzeugung aus Windkraft 2023 insgesamt gut 10% höher war als 2022.
Ein Beitrag von Jasmin Appelhans.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eine Heirat hat rechtliche Folgen, unter anderem bei der Steuer, beim Erbrecht und so weiter. Aber was ist mit einer Verlobung? Wenn die Hochzeit noch nicht stattgefunden hat, dann gibt es auch noch keine Ehe. Aber auch die Verlobung sollte man sich gut überlegen. Sie hat Folgen nicht nur für das Verhältnis untereinander, sondern auch rechtlich. Welche das sind, erfahren Sie im Verbrauchertipp von Josephine Janert.
Vor dem Termin im Standesamt steht das Verlöbnis, das Versprechen, einander zu heiraten. Es hat noch keine Auswirkungen auf Erbangelegenheiten und darauf, wie das Finanzamt die beiden Partner besteuert. Trotzdem ergeben sich aus einer Verlobung Rechte und Pflichten. Menschen, die miteinander verlobt sind, können es ablehnen, vor Gericht Aussagen über ihren Partner zu machen. Sie haben ein Zeugnisverweigerungsrecht.
Voraussetzung ist jedoch, dass der Richter im Strafverfahren von der Verlobung auch überzeugt wird. Hierzu werden entsprechende Fragen gestellt oder aber eine eidliche Versicherung gefordert,
sagt die Juristin Stefanie Eggert aus Osnabrück. Die eidesstattliche Versicherung erklärt sie so.
Das ist im Prinzip nichts anderes, dass der Richter den Zeugen noch einmal belehrt über die strafrechtlichen Folgen, wenn der Zeuge vorsätzlich falsche oder unwahre Äußerungen versichert. Und danach muss der Zeuge lediglich sagen, ich habe das verstanden, ich versichere, dass ich mit Frau XY dann und dann mich verlobt habe.
Auch Behörden können sich danach erkundigen, ob sich zwei Menschen verlobt haben. Diese führen dann eine sogenannte Verantwortungs- und Einstehungsgemeinschaft, was sich etwa auf das Bürgergeld auswirken kann.
Und dann gibt es einen Vordruck meistens, wo eben auch nochmal drüber steht, eidesstattliche Versicherung. Und dort wird dann auch nochmal eben belehrt darüber, was passiert, wenn man eben was Falsches vorsätzlich oder fahrlässig sagt. Innerhalb dieser Äußerung gegenüber der Behörde. Ich habe mich verlobt beispielsweise am und so weiter. Das steht dann da drinne. Dann wird das unterschrieben.
Wer gut betucht ist, der macht anlässlich der Verlobung vielleicht ein kostspieliges Geschenk. Geht die Beziehung vor der Heirat wieder auseinander, kann der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin die Gabe zurückfordern. Manchmal landet so ein Streitfall vor Gericht. Um nachzuweisen, dass das Paar überhaupt verlobt gewesen ist, reicht es laut Rechtsanwältin Stefanie Eggert aus, dass es anderen von den Heiratsplänen erzählt und zum Beispiel einer Hochzeitsplanerin oder ein Restaurant für die Hochzeitsfeier gebucht hatte. Anders ist es im Aufenthaltsrecht. Wer sich mit einer Person aus einem Land außerhalb der Europäischen Union verlobt hat, muss jede Menge Papierkram erledigen. Für ein Visum zur Einreise nach Deutschland ist beispielsweise eine schriftliche Bestätigung des Termins der Eheschließung erforderlich. Stefanie Eggert.
Um hypothetischen Missbrauch wie Scheinehen, Scheinverlobungen vorzubeugen, wird ein Einreisevisum erst erteilt, wenn sämtliche geforderten Unterlagen für eine Eheschließung vorliegen und der Termin beim Standesamt so gut wie unmittelbar bevorsteht.
Bleibt noch die Frage, was passiert, wenn der oder die Verlobte ins Krankenhaus kommt? Wie steht es um das Besuchsrecht? Viele Kliniken fragen Besucher nicht danach, ob sie mit den Patienten verwandt oder verheiratet sind. Auch viele Ärzte erteilen bereitwillig Auskunft. Um ganz sicher zu gehen, empfiehlt Stefanie Eggert, dass sich Verlobte gegenseitig eine Vorsorgevollmacht ausstellen. Hinweise und Formulare stehen auf der Seite vorsorgeregister.de.
Mit dem Verbrauchertipp von Josephine Janert geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann am Mikrofon geht es gleich unter anderem um die Anerkennung von Palästina als Staat durch Spanien, Irland und Norwegen.